Gegenworte allerdings bleiben erlaubt. Kants Ausführung findet sich in einem Aufsatz über den Gemeinspruch »Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis«, dessen zweiter Teil ausdrücklich gegen Hobbes gerichtet ist. Dort besteht Kant darauf, es müsse dem Staatsbürger, und zwar mit Vergünstigung des Oberherrn selbst, die Befugnis zustehen, seine Meinung über das, was von den Verfügungen desselben ihm ein Unrecht gegen das gemeine Wesen zu sein scheint, öffentlich bekannt zu machen. In der Kritik der reinen Vernunft beharrt er, wiederum gegen Hobbes, zur bürgerlichen Freiheit gehört denn auch die, seine Gedanken, seine Zweifel, die man sich nicht selbst auflösen kann, öffentlich zur Beurteilung auszustellen, ohne darüber für einen unruhigen und gefährlichen Bürger verschrien zu werden. Der öffentliche Gebrauch der Vernunft, wie eine Losung des Zeitalters der Aufklärung lautet, wird von Kant immer verteidigt. Es muss gehorcht, aber es darf laut gedacht werden, während nach Hobbes gehorcht und geschwiegen, wenn auch nicht alles geglaubt werden muss. Er unterscheidet zwischen privatem Glauben und persönlicher Meinung auf der einen und öffentlichem Bekenntnis auf der anderen Seite. In der Öffentlichkeit haben sich die Untertanen nach den Vorgaben der Obrigkeit zu richten, weil sonst Hader und Streit oder gar Bürgerkriege ausbrechen. Aber im eigenen Herzen sind die Menschen allein und frei. Der Glaube der Menschen und ihr inneres Denken sind nämlich Befehlen nicht unterworfen, sondern nur dem gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Wirken Gottes. Schon Francis Bacon hatte davon gesprochen, dass Königin Elisabeth nicht gern Fenster in der Menschen Herzen und geheime Gedanken brechen will, solange nicht deren Überfließen in offene und ausdrückliche Handlungen und Bekundungen mündet. Montaigne formulierte den gleichen Vorbehalt mit rühmendem Erinnern an das exemplarische Sterben des Sokrates. Die Öffentlichkeit hat sich um unsere Art zu denken nicht zu scheren, aber das Übrige, wie unsere Handlungen, unsere Arbeit, unser Glück und unser eigenes Leben, sind wir schuldig, ihrem Dienste zu widmen und den allgemeinen Ansichten anzubequemen, wie der gute und große Sokrates es ausschlug, sein Leben durch Ungehorsam gegen die Obrigkeit zu retten, auch gegen eine sehr ungerechte und unbillige Obrigkeit. Dem nationalsozialistischen Staatsrechtler Karl Schmitt wiederum war selbst die stille, hinter dem Stirnbein verborgene Meinungs- und Denkfreiheit noch zu viel. Hobbes und vor ihm Bacon und Montaigne verteidigten die inneren Vorbehalte, solange sie keine äußeren Konsequenzen hatten. Kant suchte das absolutistische Staatsmodell von Hobbes aufklärerisch ein wenig für das bürgerliche Raisonnement zu öffnen. Schmitt hingegen wollte am Staatsmodell von Hobbes totalitär jede noch so kleine Freiheitslücke schließen. In seiner 1938 erschienenen Schrift »Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes« bezeichnete er die Unterscheidung zwischen äußerem Bekenntnis und innerer Überzeugung als Einbruchstelle des Liberalismus, als Todeskeim, der den mächtigen Leviathan von innen her zerstört habe. Der Unterschied zwischen der absolutistischen Staatsidee von Thomas Hobbes und der totalitären von Carl Schmitt könnte mit dem Unterschied zwischen zwei Klassikern des utopischen Romans veranschaulicht werden. Im Big Brother-Staat von George Orwells 1984, 10 Jahre nach Schmitts Schrift erschienen, werden die Menschen lückenlos überwacht, um jede systemkritische Äußerung zu bestrafen. Im Züchtungsstaat von Aldous Huxleys Schöne neue Welt, 6 Jahre vor Schmitts Schrift erschienen, wird schon die Fähigkeit zu systemkritischen Gedanken weggezüchtet. Dort ist die staatliche Unterwerfung der Individuen so total, dass nicht einmal mehr Kontrolle nötig ist. Hobbes wollte den Untertanen ihr persönliches Gewissen lassen, jedoch um des Friedens willen das Hineintragen persönlicher Überzeugungen, vor allem religiöser Überzeugungen, in den politischen Raum unterbinden. Wenn alle sich allen gegenüber auf ihren Glauben oder sonst wie auf ihr Gewissen berufen könnten, würde das unweigerlich die Sicherheit schaffende Macht des Staates zerstören und in nicht enden wollende Bürgerkriege führen. Der politische Philosoph der Todesfurcht war in seinem langen Leben immer wieder Zeuge solcher Bürgerkriege. Sein Bedürfnis nach Ordnung und Sicherheit wurde größer und größer, nicht nur das seine.